Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der Leiter der ständigen Delegation der Europäischen Kommission in der Tschechischen Republik, Ramiro Cyprian, ist heute in Prag erstmals mit dem neuen tschechischen Ministerpräsidenten Wladimír Špidla zusammengetroffen. Nach dem Treffen erklärte Cyprian vor Journalisten, es existieren alle Voraussetzungen dafür, dass die Tschechische Republik die Verhandlungen über den EU-Beitritt noch bis zum Ende dieses Jahres abschließen könne. In diesem Zusammenhang wird von hochrangigen EU-Diplomaten immer wieder die Person des tschechischen Unterhändlers für die EU-Beitrittsverhandlungen, Pavel Telička, gelobt. Ich kann sagen, dass Pavel Telička einer der intelligentesten, aber ebenso einer der hartnäckigsten Leute ist, die ich bei den Verhandlungen mit den Kandidaten kennengelernt habe, und das einschließlich der Türken, brachte der Generaldirektor für die Erweiterung in der Europäischen Kommission, Enik Kolandoğlu, seine Bewunderung für den tschechischen Staatssekretär zum Ausdruck. Das kommunistische Regime der Tschechoslowakei hat in den 50er Jahren mehrere Dutzend als Kriegsverbrecher verurteilte NS-Funktionäre in Prager Gefängnissen als Agenten angeworben und zu Spionagezwecken nach Westdeutschland eingeschickt. Das bestätigte das Prager Amt für die Untersuchung kommunistischer Verbrechen, UdV, am Mittwoch dem tschechischen Fernsehen Česká televize. Die Aktion sei aber weitgehend misslungen, da viele Agenten dem Bundesnachrichtendienst den Auftrag verraten hätten, sagte ein UdV-Sprecher. Der in den letzten Wochen verzeichnete Anstieg von Roma-Emigranten, die sich um die Ausreise nach Großbritannien bemühen, steht im Mittelpunkt der heutigen Tagung des Regierungsrates für Roma-Angelegenheiten. Der Regierungsbeauftragte für Menschenrechte Jan Jaschab stellte fest, dass der Rat weitere Schritte erwägen werde, um sich den sozial ausgegrenzten Gruppen der Roma-Bevölkerung anzunähern. Die Zahl der Asylbewerber aus Tschechien war in Großbritannien in den letzten Monaten rasant angestiegen. Die endgültige Fassung des tschechischen Regierungsprogramms wird erst am kommenden Montag fertig sein. Einen Tag später wird sie dem Abgeordnetenhaus vorgelegt. Das Kabinett von Wladimír Špidla hatte den am Mittwoch vorgelegten Entwurf nicht gebilligt, sondern ihn nur zur Kenntnis genommen. Vizepremier Pavel Rychetský wurde beauftragt, das von ihm ausgearbeitete Regierungsprogramm in abgeänderter Form in die endgültige Fassung zu bringen. Die Kommunisten, die dem Programm sympathische Züge bescheinigten, monierten, dass der Staat in diesem Dokument dem Kontakt zu Bürgern und Gemeinden nur wenig Raum beimesse. Das Kabinett beschloss des Weiteren, die Debatte über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2003 nächste Woche fortzusetzen. Der Entwurf von Finanzminister Bohuslav Sobotka, der einen 157 Millionen Kronen, rund 5,2 Millionen Euro hohes Defizit vorsieht, wurde vorläufig nicht gebilligt. Der Vorsitzende der UN-Generalversammlung, der tschechische Ex-Außenminister Jan Kavan, wird vermutlich in absehbarer Zeit seine Funktion als tschechischer Vertreter im EU-Konvent niederlegen. Das sagte sein Nachfolger im Amt des Außenministers, Cyril Svoboda, am Mittwoch in einer Sendung der Prager Rundfunkstation Frequenz Jedna. Kavan hatte unlängst nicht ausgeschlossen, dass er die ein oder andere seiner drei Funktionen aus Zeitgründen niederlegen werde. Neben seiner Mitgliedschaft in den Organen der UNO und der EU ist der Abgeordnete Kavan ebenso an die Teilnahme der Sitzung im parlamentarischen Unterhaus der Tschechischen Republik gebunden. Kavans Name war zuletzt allerdings auch im Zusammenhang mit der Auftragsmordaffäre um die Prager Journalistin Sabina Slonková gefallen, in die sein ehemaliger Mitarbeiter im Außenministerium, Karel Schröper, direkt verwickelt ist. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Silja Schultheiß begrüßen wird.
Tagesecho.
Heute wieder haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Auswahl an Themen zusammengestellt, die hierzulande gegenwärtig diskutiert werden und über die wir Sie gerne informieren möchten. Und so erwarten Sie in dieser Sendung folgende Themenschwerpunkte. Im Streit um den erfolgreichen privaten Fernsehsender TV Nova ist es zu einer überraschenden Einigung gekommen. Wir verraten Ihnen, was es mit dem ersten sogenannten grenzüberschreitenden Impulszentrum in Südböhmen auf sich hat. Und Bier trinken und Fahrradfahren, so das Konzept, das hinter einem neu eingeweihten Fahrradwanderweg in Mähren steht. TV Nova. Dieser Name steht seit Mitte der 90er Jahre für eine der erfolgreichsten privaten Fernsehanstalten in Mitteleuropa und ist nach wie vor der Sender mit den höchsten Einschaltquoten in Tschechien. Und hinter dem Sender stand jahrelang gewissermaßen als Erfolgsgarantie der Name seines Direktors, Wladimír Železný, wenn man so will, eine Art tschechischer Berlusconi mit klaren Verbindungen in die politische Führungsetage der Bürgerdemokratischen Partei von Václav Klaus. Doch in den vergangenen Wochen kriselte es bei Nova gewaltig. Hintergrund war der Streit zweier Gesellschaften um die Mehrheitsanteile an der Sendelizenz, der Ende Juni in der Entlassung Zeleznys gipfelte. Nachdem es wochenlang so aussah, als müsse der Clinch vor Gericht entschieden werden, kam es am Mittwoch überraschend zu einer Einigung. Die wohl überraschendste personelle Konsequenz, die sie mit sich bringt, verriet dem tschechischen Rundfunk Železný-Sprecher Martin Chalupský. Beide Gesellschaften haben sich darauf geeinigt, Dr. Vladimír Železný in der Funktion des Generaldirektors des Fernsehsenders TV Nova zu bestätigen. Die beiden betreffenden Gesellschaften, die Finanzgruppe PPF und die Firma MEF Holding, einigten sich weiter darauf, das Fernsehunternehmen gemeinsam zu leiten, wobei sich PPF um die Finanzen für den Sender kümmern soll, die MEF Holding um das Programm von Nova. Und hier soll es ab September zu einschneidenden Änderungen kommen. In den nächsten Tagen soll vertraglich festgelegt werden, wie die neue Zusammenarbeit beider Seiten im Einzelnen aussehen soll. Welches Hauptziel beide Gesellschaften mit der erzielten Einigung verfolgen, verriet dem tschechischen Rundfunk PPF-Sprecher Martin Švehla. Wir wollen einen stabilen Rechtszustand herbeiführen und ein ganzes System vorbereiten, um den Sender einem strategischen Investor aus dem Ausland zu verkaufen. Für den altneuen Nova-Chef Vladimír Železný bedeutet die Einigung zwar ein Comeback, nachdem er sich von seinen Hörern bereits bis, so wörtlich, zu einem Wiedersehen in besseren Zeiten verabschiedet hatte. Und obgleich dieses Comeback möglicherweise nicht von langer Dauer sein wird, wie die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes am Donnerstag prognostizierte. Doch seine milliardenhohen Schulden gegenüber seinem ehemaligen amerikanischen Investor ist Železný, der deshalb ein internationales Arbitrageverfahren am Hals hat, noch lange nicht los. Kontakte zu Gemeinden, Schulen, aber auch Unternehmern in Niederösterreich zu vermitteln, ist die Hauptaufgabe des sogenannten grenzüberschreitenden Impulszentrums, das am Mittwoch in der südböhmischen Stadt Nová Bystrice, Neubystritz, feierlich eröffnet wurde. Martina Schneibergova erkundigte sich, welche Konzeption hinter dieser ersten Institution dieser Art in Tschechien mit dem Kürzel GIZ steht.
Das neu errichtete Impulszentrum hat im historischen Schlossgebäude seinen Sitz und stellt ein Pendant zu dem grenzüberschreitenden Impulszentrum im naheliegenden niederösterreichischen Litschau dar. Nová Bystrice hatte bereits früher gute Kontakte zu den niederösterreichischen Gemeinden der Kleinregion Waldviertel Nord. Wie der Bürgermeister von Nová Bystrice Jiří Zimola erklärte, begrüßte die Stadt deswegen die auf die niederösterreichische Regionalagentur EcoPlus zurückgehende Idee der sogenannten grenzüberschreitenden Impulszentren, von denen es auf österreichischer Seite schon eine Reihe gibt.
A Impulszentrum se otevírá právě z toho důvodu, aby na české straně vznikla podobná iniciativa, která už dneska...
Das Impulszentrum wurde errichtet, um auf tschechischer Seite eine ähnliche Initiative ins Leben zu rufen, die heute in Österreich gut funktioniert. Es wird ein Büro mit einem verantwortlichen Mitarbeiter sein, der für die gesamte Koordinierung grenzüberschreitender Aktivitäten sorgen wird. Das Ziel des Zentrums ist teilweise in seinem Namen enthalten. Das Büro soll Impulse für die Zusammenarbeit im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet geben.
Da es auf tschechischer Seite bislang keine ähnliche Vereinigung von Gemeinden gibt, wie auf österreichischer Seite die erwähnte Kleinregion, ersuchte die Stadt Nová Bystrica selbst um finanzielle Unterstützung durch das PHARE-Programm der EU. Die Stadt wird auch weiterhin den Betrieb des Büros teilweise finanzieren. Sie rechnet jedoch damit, dass das Impulszentrum auch von anderen naheliegenden tschechischen Gemeinden genutzt wird.
Das Impulszentrum wird wirklich den Gemeinden, Schulen, Interessenvereinen, wie zum Beispiel der Feuerwehr oder den Sportlern und auch den Unternehmern dienen und ihnen den erforderlichen Service für die Kontaktaufnahme mit österreichischen Partnern bieten. In den Zentren auf österreichischer, aber auch auf tschechischer Seite sollten Menschen arbeiten, die in der Lage sind, sich in beiden Sprachen zu verständigen. Ich wäre froh, wenn ich Ihnen in einem Jahr auf Ihre Frage nach dem Impulszentrum damit antworten könnte, dass dank ihm inzwischen zahlreiche gemeinsame Projekte ins Leben gerufen worden sind.
Soweit der Bürgermeister der südböhmischen Grenzstadt Nová Bystrice, Jiří Zimola.
Radegast ist nicht nur der Name eines slawischen Heidengottes, dessen einige Meter hohe Statue auf einem Berggipfel der Beskiden zu finden ist, sondern auch der Markenname des wohl beliebtesten Biers in Mähren. Seit Mittwoch dieser Woche steht der Name Radegast aber auch noch für etwas anderes. Wofür, das verrät Ihnen jetzt Dietgar Mladková.
Ich will es gleich verraten. Es geht um die Möglichkeit, sich auf einem neu eingeweihten Radweg körperlich zu betätigen und dabei, wenn man will, versteht sich, dem Bierkonsum zu frönen. Beskidy Radegast Cyclotrek, so der offizielle Name des ersten Radwanderweges in Tschechien, der unter der Schirmherrschaft der Bierbrauerei im nordmährischen Noschowice am Mittwoch, dem 31. Juli, feierlich eröffnet wurde. Damit hat der Bierproduzent der Marke Radegast mit einem Marketingprojekt aufgewartet, das ganz bestimmt bei vielen Touristik- bzw. Bierfreunden Tschechiens gut ankommen wird. So sei es gelungen, die Gastwirte, die bei der Brauerei Noschowice beziehen, um die Endkonsumenten zu vereinen, sagte uns die Sprecherin des Unternehmens Iva Marsova. Die Vorteile einer Erkundungsradfahrt auf dieser Bierroute für die Bierkonsumenten beschrieb sie so. Man kann durch die wunderschöne Landschaft der Beskiden radeln und dabei in insgesamt 40 netten Bierkneipen Station machen, sagt Marsova. Auf der Trasse finde man Informationstafeln mit jeweils einer ausführlichen Landkarte. Gratis sei auch eine Landkarte mit markierten Radwegen zu erhalten, ja sogar auch attraktive Ansichtskarten mit Abbildungen der einzelnen Bierlokale. Und diese, so Marsova, könne man zum Beispiel an Freunde schicken mit einem Stempel als Beweis, dass man die Radfahrt tatsächlich absolviert habe. Ich glaube, da muss man sich aber fragen, wie Radeln und Bierkonsum zusammenpassen. Wir haben auch alkoholfreies Bier, beteuert Iva Marsova. Schließlich seien die Regeln des Straßenverkehrs auch für das Radeln verbindlich. Stimmt, ein Fahrrad unter Alkoholeinfluss zu lenken, ist kaum weniger gefährlich, als am Lenkrad im Auto zu sitzen.
Auf einer Strecke von 31 Kilometern begleitet sie Prag, die Moldau. Dabei umrundet sie 10 Inseln und fließt unter 18 Brücken hindurch, so auch zum Beispiel unter der Karlsbrücke, einer der ältesten Steinbrücken Europas. Melanie Thun hat sich auf eine Moldaufahrt begeben.
Stimmengewirr erfüllt das Sonnendeck des Schiffes Thomas Sparta. Anhand von Sprachfetzen kann man erahnen, woher die Passagiere auf dem Schiff stammen. So versucht eine Frau aus den Niederlanden, ihr Baby zu beruhigen, Engländer lesen einander aus dem Reiseführer vor und Japaner strecken die Beine aus. Mit einem kaum hörbaren Brummen legt das Schiff ab. Sein Ziel? Die Sehenswürdigkeiten der Stadt Prag. Der Vorteil einer Moldaufahrt wird nach wenigen Metern deutlich. Langsam gleitet Prags steinerne Historie an einem vorbei, ohne dass man lange Wege auf dem Kopfsteinpflaster zurücklegen muss. Viele Passagiere lassen die alten Gemäuer wie im Traum an sich entlangziehen. Eine Zufriedenheit, die aber nicht immer der Fall ist, so Steniak Fritz, Organisator des Schiffes.
Das können sein manchmal verschiedene Menschen, den Leute, ja, die Leute haben verschiedene Menschen und so weiter. Das kann gewöhnlich sein. Die wollen zum Beispiel spielen wie so Piraten, ja, und so weiter, alle solche Sachen. Die wollen schwimmen, das kann natürlich nicht sein, auf dem Schiff, ne? Springen ins Wasser, das kann auch nicht sein und so weiter.
Doch den Passagieren heute reicht der Anblick der Karlsbrücke völlig. Während Menschenmassen auf ihr schlendern, gleiten wir zwischen zwei Pfeilern der Brücke hindurch, zum Ärger der Möwen. Die haben es sich auf Pollern vor der Brücke bequem gemacht und scheinen uns mit einem skeptischen Kreischen verscheuchen zu wollen. Ohne Erfolg. Stattdessen beginnt unser Schiff hinter der Karlsbrücke mit einem Tanz auf dem Wasser. Erst wendet es sich nach links und stoppt. Kaum einer kann der offensichtlichen Aufforderung, doch bitte jetzt ein Foto zu machen, widerstehen. Dann kommt die Drehung nach rechts und erneut stehen die Maschinen still. Bitte jetzt die Burg fotografieren. Neben uns schleichen andere Schiffe wie die Schnecken über die Moldau und führen den gleichen Tanz auf. So kann nachher die ganze Welt die gleichen Fotos ins Album kleben. Doch erst steht noch eine Begegnung mit dem Möwen bevor. Wieder fahren wir unter der Karlsbrücke hindurch und wieder stimmen die Möwen ihre Protesthymne an, dass nur ihnen die Moldau gehört. Ein Blick auf das bräunliche Moldauwasser gibt ihnen eigentlich recht. Doch trügt, so Stenjak Fritz, Organisator des Schiffes, der äußere Schein.
Wir sagen, das ist physisch schmutzig, aber chemisch ist er sauber. Da sind sehr viele Fische und so weiter. Die angeln hier Fische, ja, jeden Tag. Das ist kein Problem.
Doch die Passagiere auf dem Schiff fallen wieder in Trance und lassen eine Brücke nach der nächsten über sich hinweggleiten. Nach knapp einer Stunde wartet dann wieder die harte Realität des Prager Kopfsteinpflasters.
Alte Tränen ist der Titel einer neuen CD der Sängerin Ida Kellerova, bei deren Zusammenstellung sie diesmal vor allem Klagelieder der Roma akzentuierte. Jitka Mladkova stellt Ihnen die CD und die Sängerin vor.
Kellerova, die sich selbst mit der Roma-Minderheit identifiziert, konzertiert seit bereits 5 Jahren mit der Band Romanorat, in der auch ihr Lebensgefährte und der sozusagen exklusive Autor ihrer Lieder, Desiderius Dusto, als Gitarrist spielt. Die neue CD enthält Titel, die wohl kaum zu medialen Hits werden, eigentlich allein schon deswegen, weil sie in den entsprechenden Medien kaum gespielt werden. Und so bereisen Ida Kirarova und ihre Gruppe verschiedene Clubs, um auch für ein bescheidenes Honorar ihre Lieder für die Toten zu singen. Und warum gerade für sie? Nach ihren eigenen Worten will Kirarova Emotionen wecken, da heutzutage, wie sie in einem Interview sagte, die Menschen von ihren Gefühlen abgekoppelt sind, nichts von ihnen wissen, kein Herz haben. Kaum bekannt ist, dass die Gruppe Romanorat nicht nach Noten spielt. Sie habe die Noten letzten Endes von sich abgeworfen, dadurch einen immensen Spielraum in der Musik gewonnen, sagt die Absolventin der Janáček Akademie der Musischen Künste in Brno, Ida Kellerova. In den 80er Jahren lebte sie in Wales, Norwegen und Dänemark, wo sie unter anderem auch Musikunterricht gab. Mitte der 90er Jahre kehrte sie nach Tschechien zurück und lebt in dem kleinen Ort Bystre auf der böhmisch-mährischen Höhe. Hier befindet sich auch ihre Gesangsschule mit dem Namen Internationale Schule für die Menschenstimme. Den Genuss, die Stimme von Ida Kellerova zu hören, wollen wir Ihnen, liebe Freunde, nicht vorenthalten. Von der neuen CD Alte Tränen hören Sie jetzt den Titel Mamo Miri, meine Mutter.
Te bešav av karvan Lag me vasta ka me čumi dan Projaka me nadika
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Tagesecho vom 1. August. Im Anschluss erwartet Sie jetzt Jitka Mladková zur Sendereihe Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zu Begegnungen, sagt Ihnen, liebe Freunde Jitka Mladková. Diesmal möchte ich Sie in eine tschechisch-deutsche Grenzregion in der Nähe von Karlsbad einladen, wo seit etwa 10 Jahren nach einer jahrzehntelangen Pause eine Wiederbelebung der Kontakte zwischen ehemaligen Sudetendeutschen und heutigen tschechischen Bewohnern stattfindet. Der Ort, den ich Ihnen dabei vorstellen will, heißt Valec, zu Deutsch Walsch. Musik Das Amt des Bürgermeisters von Waltsch bekleidet seit 3 Jahren Dr. Peter Suschanka. Er ist kein gebürtiger Waltscher und doch ist ihm der Ort vertraut und bekannt. Hier leben nämlich seine tschechischen Großeltern, bei denen Herr Suschanka oft als Kind weilte. So verstand und sprach er einst die Sprache der Einwohner, das Waltschdeutsch, wie er heute sagt. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg, danach war jedoch alles anders. Seine Eltern wollten in der neuen Situation nicht, dass ihr Sohn Deutsch spricht. Sein Leben verbrachte Peter Suschanka zumeist in Prag, wo er Mathematik studierte und später im Forschungsbereich für Biodynamik im Bereich des Sports tätig war. Erst als Rentner siedelte er nach Waltsch um, kandidierte in den Kommunalwahlen und wurde zum Bürgermeister gewählt. Wird er heute an die problematischen Ereignisse der Vergangenheit erinnert, winkt er nur ab und sagt, es hat schon immer dumme Tschechen und dumme Deutsche gegeben, heute ist jedoch ausschlaggebend, welche Beziehung die Tschechen und die Deutschen zu dieser Region haben. Diese Beziehung fand auf der deutschen Seite bereits vor 35 Jahren in der Gründung des Vereins Waltsch ihren Ausdruck. Doch die faktische Zusammenarbeit datiert erst wieder seit 1993, als dieser Verein Kontakte mit dem Gemeinderat in Waltsch geknüpft hat. Die Situation der Gemeinde sieht Peter Suschanka im Spiegel ihrer Geschichte bis hin in die Gegenwart sehr kritisch.
Erst nach ein paar Monaten im Amt des Bürgermeisters habe ich begriffen, dass diese Gemeinde im Laufe der letzten 300 Jahre nie, wenn ich mich der Terminologie der Bolschewiki bedienen darf, so ausgebeutet wurde, wie es derzeit der Fall ist, was auch für andere Orte im ehemaligen Sudetenland zutrifft. Und der Verfall dauert hier schon seit 100 Jahren an. Ist also nicht nur auf die Kommunisten zurückzuführen.
Diese Argumentation untermauert der Bürgermeister von Waltsch zum Beispiel mit dem Verweis auf die wesentlich höher liegenden Fahrtkosten der Waltscher Schüler für eine Monatskarte im Vergleich zu ihren Prager Pendants, die im Schnitt in finanziell besser situierten Familien leben. Er hat auch konkrete Zahlen parat. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hätten in Waltsch rund 1000 Bewohner gelebt. Heute seien es nur noch 262. Der Rückgang der Einwohnerzahl gehe nicht nur auf das Konto der Vertreibung, die als Höhepunkt der negativen Entwicklung gelte. Allein durch den Ersten Weltkrieg habe der Ort 500 Einwohner verloren. Danach habe man sich aufgerappelt, aber die Erste Republik habe diese deutsch besiedelte Region kaum unterstützt. Hinzu sei außerdem noch die in die Hunderte gehende Anzahl von Menschenverlusten durch den Zweiten Weltkrieg gekommen. Des Weiteren fügt Suschanka an,
das Schlimmste, was meiner Meinung nach die Regierungen und das kommunistische Regime hier angestellt haben, war, dass die Grenzregionen nicht neu besiedelt wurden. Und was ich Präsident Beneš vorwerfen würde, ist die Tatsache, dass er diese Regionen zwar neu besiedeln ließ, aber so, dass ich mich lieber nicht dazu äußern werde, um nicht impertinent gegenüber den in Wellen eingeströmten Zuwanderern zu sein. Man nannte sie die Roten Garden. Und die haben hier auch das Ihrige getan.
Ja, auch solche, sagen wir in Anführungsstrichen, Neusiedler gab es, die in den ersten Nachkriegsjahren aus weiter Ferne nur mit dem Ziel kamen, um Eigentum billig, sprich gratis, zu erwerben und wieder schnell zu verschwinden, nach dem Motto, was wir nehmen können, das nehmen wir mit. Aber auch viele von den späteren Ankömmlingen, die zwar geblieben sind, schlugen im neuen Wohnort nicht so recht ihre Wurzeln, was dem Besucher mancherorts auch heute noch ins Auge fällt. Allein in Waltsch und Umgebung sind rund 120 Häuser letzten Endes verfallen. Auf meine Frage, ob er sich mit dem Amtsantritt als eine der Aufgaben vorgenommen habe, die tschechisch-deutschen Kontakte zu neuer Blüte zu beleben, antwortete mir Peter Suschanka.
Ja, absolut. Eine Sache ist, was auf beiden Seiten extrem denkende Funktionäre bzw. Regierungs- und Parlamentsvertreter den Leuten erzählen. Und die andere Sache ist das eigentliche reale Leben. Dazwischen besteht ein großer Unterschied. Wir pflegen hier höchst freundschaftliche Beziehungen. Natürlich läuft nicht alles reibungslos. Immer gibt es Leute, die nach Konflikten suchen. Aber die Geschichte wird nicht die Frage stellen, ob einer ein Tscheche oder ein Deutscher war, sondern ob er ein gutes Verhältnis zu seiner Region, zu seiner Gemeinde oder zu seinem Haus hatte. Für mich ist ein Waltscher derjenige, der Waltsch liebt und dabei muss er nicht unbedingt in Waltsch wohnen.
Nach Waltsch kommen seit mehreren Jahren ehemalige Ortsbewohner aus Deutschland zu Besuch. Wie werden diese Besucher von denjenigen wahrgenommen, die sich hier als Einheimische betrachten?
Wir müssen zakrývat, že ta jejich obava byla velikánská.
Ich will nicht vertuschen, dass ihre Befürchtungen groß waren. Es gibt Situationen, dass heutige Hausbesitzer zu Hause sitzen und ehemalige Besitzer vorbeispazieren. Ich glaube, es passiert nicht, dass der ehemalige Hausbewohner das Haus nicht betreten darf. Man beschenkt sich gegenseitig. Die einen kommen mit einer Schokoladenschachtel oder einer Flasche Wein, die anderen wiederum bieten zum Beispiel ihre eigenen Produkte an. Das gegenseitige Verhältnis entwickelt sich. Ist beim ersten Treffen mit ehemaligen deutschen Ortsbewohnern außer dem Bürgermeister niemand anders gekommen, so waren beim jüngsten Treffen mit 50 bis 60 Deutschen genauso viele Einheimische da, sodass wir alle kaum noch in die Dorfgastwirtschaft reinpassten.
Der Prozess der tschechisch-deutschen Annäherung läuft in Waltsch weiter und findet in Formen einer Zusammenarbeit Ausdruck. Über ein ganz konkretes Beispiel dieser Zusammenarbeit möchte ich Ihnen, liebe Freunde, bei unserer nächsten Begegnung erzählen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal verabschiedet sich auch Silvia Schulteis, die sich im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten für ihre Aufmerksamkeit bedankt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.